What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Speed Invest hat es in Österreich vorgemacht, wie ein kleiner Fonds zu einer ganz großen Nummer in Europa werden kann. Es gibt aber auch immer mehr Nachwuchs. ROI Ventures aus Wien rund um Niklas Benesch zum Beispiel hat sich 2022 aufgemacht, um kleine Tickets in Early Stage Startups zu investieren. Wie sich das Portfolio entwickelt hat und welchen Ausblick er auf 2024 macht, das erzählt er uns heute selbst im Podcast. Herzlich willkommen, Niklas.
Hallo, freut mich, dir zu sprechen. Schön, dabei zu sein.
Super, dass du dabei bist. Wir haben ja des Öfteren sogenannte Challenger im Interview. Meistens sind es Startups, Founder, die zumindest sagen, dass sie ganze Branchen herausfordern wollen. Ihr seid jetzt die jungen Investoren, seid ihr die Herausforderer der alten VCs, wenn man so will?
Definitiv, das kann man auf alle Fälle so sehen und wir haben uns da große Ziele für 2024 und auch für die Zukunft gesteckt. Glaube aber, dass man trotz eines sehr kompetitiven Marktumfelds schlussendlich gerade in Österreich Hand in Hand gehen muss, um auch hier das Ökosystem zu pushen. Aber definitiv, wenn es auch darum geht, über die Landesgrenzen hinauszuschauen und ganz Europa mitzunehmen.
Jetzt kennen ROI Ventures manche, aber sicher nicht alle Hörerinnen. Stell es mal ganz kurz vor, was ist das Besondere an euch? Was macht ihr anders? Was ist eure Spezialität?
Sehr, sehr gerne. Wir sind ein frühphasiger Angel Fund, eine Investmentgesellschaft, die wir zu fünft hier aus Wien herausführen. Wir haben uns da zum Ziel gesetzt, Teams und Talent sehr, sehr früh zu fördern, also gerne auch schon Pre-Seed, Pre-Revenue. Versuchen, als einer der ersten Investoren oder Ansprechpartner den Teams gegenüber zu agieren, sie natürlich mit Kapital zu unterstützen, aber insbesondere dann auch in weiteren Prozessen mit eingebunden zu sein und als Sparring-Partner die Startups von der Pre-Seed über die Seed dann Richtung Series A zu guiden und da die Teams ein Stück weit an der Hand zu nehmen.
Das heißt, ihr seid jetzt ganz früh dabei, da geht es wahrscheinlich um kleinere Tickets. Was sind so die Investments, die ihr macht? Wie funktioniert es? Und vielleicht gibt es auch ein paar Beispiele aus dem Portfolio.
Gerne. Wir investieren in der Regel zwischen 50 und 100.000 Euro, einmal initial, haben uns dabei vielleicht auch ganz spannend als Fokuspunkt zum einen den Aspekt B2B geschnappt, zum anderen sind wir sehr stark im Tech-Bereich aktiv, Tech und Deep Tech. Und haben in Österreich beispielsweise die Teams von Gatespace, Rebuild oder Magic im Portfolio, sind aber auch insgesamt in Deutschland investiert, in Spanien, der Schweiz, haben ein UK-Team im Portfolio und ein deutsches Team, das aktuell in den USA sitzt. Dementsprechend sind wir auch international sehr, sehr breit aufgestellt.
Okay, also nicht nur österreichische Startups, aber bleiben wir mal bei denen. Du hast alle drei schon genannt, die habe ich mir sogar auch aufgeschrieben. Magic, Dev, Gatespace und Rebuild, die waren alle drei sogar auch schon mal im Podcast im vergangenen Jahr, weil sie eben Runden aufgenommen haben. Fangen wir vielleicht mal bei Magic Dev an. Das ist ja ein absoluter Outstanding Startup in Österreich. Also die haben, glaube ich, 23 Millionen aufgenommen. Unter anderem ist Google mit dabei. Und ihr habt die ganz früh kennengelernt, seid da seit der ersten Stunde, glaube ich, mit dabei. Wie seht ihr Magic Dev?
Wir freuen uns sehr, dass wir es geschafft haben, dieses Team schon sehr, sehr früh zu unterstützen. Und da steckt wirklich unglaublich viel Innovationskraft und Power dahinter, die sich unseres Wissens auch 2024 nochmal ein großes Stück weit mehr entfalten wird. Magic Dev ist zum einen das Beispiel, dass wir in Österreich tolle Founder haben und wirklich riesiges Potenzial, auch hier etwas auf die Beine zu stellen, spiegelt zum anderen allerdings auch ein bisschen die Versäumnisse des Ganzen wieder, da das Team aktuell eigentlich mehr aus den USA operiert als aus Österreich und wir dahingehend einfach uns wünschen würden, dass man hier national auch als aktives und sehr talentiertes Team mehr Möglichkeiten hat zu agieren.
Die entwickeln ja meines Wissens nach ein AI-Modell, das programmieren kann. Was erwartest du dir von Magic Dev? Was kann das mal werden, wenn es wirklich aufgeht?
Sie versuchen wirklich bei ganz großen Aspekten anzusetzen und GitHub zu challengen, wollen hier einen Co-Pilot auf die Beine stellen, der im Software-Development proaktiv unterstützt. Laut Einschätzungen unsererseits, aber vor allem auch laut Einschätzungen der aktuellen Series A-Investoren, sollte die Codebasis 2024 das Potenzial haben, die grundlegende Codebasis von OpenAI zu challengen. Also da steckt wirklich sehr, sehr viel Power dahinter.
Oho, oho.
Und sie versuchen aktuell gerade sehr viel Kapital einzusammeln, um weitere Testruns zu ermöglichen. Wir drücken ihnen da ganz fleißig die Daumen und Stand heute haben wir da eine sehr, sehr gute Wahl getroffen.
Okay, also ein OpenAI-Challenger aus Österreich heraus. Coole Sache, muss ich natürlich weiterverfolgen. Das zweite Startup, was du auch erwähnt hast, GateSpace, ganz anderer Bereich, Space Tech. Die basteln, glaube ich, neuartige Antriebe, Düsen für Satelliten. Was hat es damit auf sich? Was begeistert euch an GateSpace?
Wenn man sich unser Portfolio ansieht, ist GateSpace so ein klein wenig der Ausreißer, aber vor allem auch im positiven Sinn. Wir haben grundlegend uns als Investmentfokus den Bereich Software gesetzt und haben mit GateSpace unser einziges Hardware-Investment in Wien gefunden, waren aber von Beginn weg sehr, sehr begeistert. Wir kennen das Team auch schon unseren Voraktivitäten sehr, sehr lange. Sie produzieren eine Plug-and-Play-Jetpack-Lösung, die vor allem bei Telekommunikationssatelliten künftig zum Einsatz kommen soll. Uns hat neben dem unheimlich kompetenten Auftreten des ganzen Teams und der Founder auch die Technologie selbst dahinter sehr interessiert. War unfassbar spannend, auch mal die Hardware selbst in den Händen zu halten und zu sehen, was da dahinter steckt. Auch GateSpace hat den Schritt in die USA gewagt und firmiert zur Hälfte in San Francisco, zur Hälfte in Wien. Und mit diesem Schritt war uns dann auch klar, dass hier ein deutlich besserer Access zu Kunden, zu Partnern und auch zu größerem Wachstumskapital steckt. Sie waren dort auch im Techstars Accelerator drinnen. Und das war dann für uns der Startschuss, um zu sagen, hier gibt es wirklich die Möglichkeit, aus Österreich heraus ein Space-Tech-Unternehmen in die Welt zu setzen. Und dann waren wir auch mit Feuer und Flamme mit dabei.
So ein Investment macht man wahrscheinlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Auf der einen Seite coole Company, auf der anderen Seite ja, sind die natürlich, sage ich jetzt mal, mittelfristig wahrscheinlich ganz in den USA, weil einfach dort der Markt für sie daheim ist. Das heißt, Österreich verliert ein bisschen auch was, oder?
Genau, wobei das im Falle von GateSpace, würde ich sagen, auch ein Stück weit nicht anders möglich ist. Aus Europa heraus ein Space-Tech-Unternehmen in die Welt zu setzen, ist eine deutlich größere Challenge. Aktuell ist es aufgrund der Produktionsfaktoren so, sie arbeiten hier auch sehr stark mit mittelständischen Betrieben zusammen, die sie auf der Ebene sehr, sehr aktiv unterstützen. Das heißt, in einem nächsten Innovationsschritt, glaube ich, ist auch die Produktion aus Österreich heraus noch unabdingbar. Aber zukünftig muss man natürlich dann schauen, wo die Reise hingeht. Und auch ich sehe das Team definitiv langfristig, zumindest mit einem großen Teil in den USA.
Okay, jetzt sind die beiden genannten Startups im Tech, Deep Tech-Bereich unterwegs. Der andere Fokus, du hast es vorher schon gesagt, ist im B2B. Da würde ich jetzt mal Rebuild im PropTech-Bereich ansiedeln. B2B-Fokus ist vielleicht nicht das Einfachste aktuell, weil B2B-SaaS-Startups gibt es ja eigentlich wie Sand am Meer. Und so manches Corporate, was ja am Ende oft der Kunde ist, hat schon 100 oder mehr SaaS-Tools im Einsatz. Beim Jahreswechsel wird da oft ausgemistet. Warum setzt ihr trotzdem auf B2B im Unterschied zu B2C, wo der Hansi Hansmann stark unterwegs ist? Der war kürzlich im Podcast bei uns. Was ist das Attraktive am B2B für euch?
Wir sehen im B2B sehr, sehr großes Potenzial nach wie vor und vor allem auch einen sehr, sehr großen Hebel unsererseits. Es ist ein Bereich, wo wir selbst Know-how einbringen können, ist aber auch ein Bereich, wo wir im Sales und der Leaderquise unterstützen können. Und aus diesem Zugang heraus haben wir mal unseren Investmentfokus im B2B-Bereich gewählt und glauben auch sehr, sehr stark daran, dass wir mit diesem Investmentzugang in den kommenden Jahren sehr gut fahren werden. Ich stimme dir aber natürlich zu, dass die Herausforderungen nicht einfacher geworden sind.
B2B ist ja ganz breit. Interessiert euch da was speziell? Gibt es da Branchen, wo ihr sagt, die sind besonders attraktiv für euch?
Wir haben uns keine speziellen Branchen herausgearbeitet. Wir haben aber einen ganz klaren Investmentzugang gewählt. Also unsere Teams brauchen entweder ein unique set of data, das man langfristig verarbeiten kann, oder einen neuartigen technologischen Zugang, ein besonderes Tech-Stack, mit dem sie an die Sache rangehen. Das wären einmal zwei Kernkomponenten, die wir gerne bei unserem Team sehen würden. Zusätzlich natürlich zu einem sehr diversifizierten Kompetenz- und Skillset im Founder-Team und einem entsprechend attraktiven Markt. Wir haben keine Branchen, die wir explizit tackeln, sehen aber in manchen Branchen noch unglaublich großes Potenzial. Du hast Rebuild und den Bereich PropTech vorher angesprochen. Da liegt noch unglaublich viel vergraben und da gibt es aus unserer Sicht noch die Chance, sehr, sehr stark mit Innovation einen Fortschritt zu erzielen.
Was ich in letzter Zeit immer wieder höre, also ist jetzt kein neuer Trend, aber viele sagen, 2024 könnte sich viel so an der Schnittstelle Health Tech AI tun. Siehst du das auch?
Das sehen wir auch so, wobei wir den Bereich Health Tech selbst noch nicht getackelt haben. Wir haben uns in dem Bereich einige Teams angesehen. Für uns ist es aber immer sehr, sehr wichtig, auch mit einem entsprechenden Co-Investoren-Netzwerk in diese Investments hineinzugehen. Da gilt es im Health Tech definitiv noch, Kooperationen auszubauen. Und das Thema AI wird weiter ein Fortschritt sein. Nicht nur bei den Startups und in den Geschäftsmodellen, auch die VC-Branche selbst wird einen starken Wandel durch die Zuhilfenahme von AI in Zukunft vornehmen. Und diese Annahme hast du richtig getroffen.
Okay, ihr als Investoren, wie arbeitet ihr mit AI? Mal abgesehen davon, dass man sich vielleicht mal ein ChatGPT Plus Abo genommen hat, aber wie setzt ihr das ein?
Wir setzen mehrere Tools im Daily Business ein. Geht über E-Mailing, geht über Voice-Aufnahme, ChatGPT hast du schon gerade erwähnt, geht über Datenanalyse. Wir versuchen auch in der frühen Phase einen Data-Driven Approach zu fahren. Natürlich bedeutend schwieriger als in der Spätphase. Aber meines Wissens und aus meiner Sicht ist die Zukunft des Venture Capital definitiv zumindest zu großen Teilen noch mit einem AI-Zugang verknüpft.
Das bedeutet, dass AI künftig mitentscheidet, zumindest ob investiert wird oder nicht, oder?
Genau, ich würde es definitiv als mitentscheiden bezeichnen. Die persönliche Komponente, die Einschätzung des Teams etc. wird immer eine relevante Rolle spielen, je früher du hineingehst. Und bei uns in diesen ganz frühen Phasen gibt es natürlich sehr wenig, dass du mit künstlicher Intelligenz evaluieren kannst. Aber es ist definitiv ein weiterer Blickwinkel, den du dir hineinholen kannst im Entscheidungsprozess. Und ich glaube, je mehr Blickwinkel du hast, desto besser kannst du langfristig entscheiden.
Alles klar. Ich habe festgestellt, ihr schreibt als VCs nicht nur Shakes, sondern ihr schreibt auch ganze Bücher mit. Du hast mir dicke Reports vorab zukommen lassen. Einer heißt Big Book of Venture Capital. Was hat es damit auf sich? Was kann man darin lesen?
Wir versuchen uns sehr, sehr stark im Ökosystem auch einzubinden und wieder neue Blickwinkel zu erlangen und versuchen uns weitläufig zu vernetzen. Darum freut es uns, wenn wir im genannten Beispiel wir die Möglichkeit haben, abseits vom Investieren auch woanders eingebunden zu sein. The Big Book of Venture Capital ist ein Jahresrück- bzw. Ausblick in der Venture Capital Branche, der sehr, sehr viele Stimmen aus den unterschiedlichsten Investment Levels einholt, um hier mal einen Überblick und eine Summary zu geben. Und ich finde es immer unfassbar spannend, zum einen im Prozess mit dabei zu sein, zum anderen allerdings dann auch zu sehen, wo die Ergebnisse schlussendlich angelangt sind.
Also kann ich unbedingt empfehlen, wer sich da tief in die Branchen, Daten, Fakten reingraben will, Big Book of Venture Capital, kann man sich mal zu Gemüte ziehen. Ich habe da drin unter anderem eine Zahl gefunden, die sagt, 57% der VC-backed Startups müssen 2024 wieder Geld raisen. Ist das normal? Ist das viel? Und was bedeutet es für dieses Jahr?
Es bedeutet eine vor allem große Herausforderung für die Founder und auch einen großen Market Need. Es war so, dass im vergangenen Jahr die Zurückhaltung nach wie vor noch groß war und die Teams auch selbst aufgrund vielleicht fehlender KPIs, fehlender Traction sich noch zurückgehalten haben, auch selbst in die nächste Runde zu gehen. 2024 ist der Bedarf definitiv da und das bedeutet, dass am Markt wieder eine neue Dynamik entstehen wird. Frage ich es nur, wie diese seitens der Investoren dann angenommen wird.
Ihr seid ja auf Investorenseite. Wie denkst du, geht die Geschichte dieses Jahr aus, wenn so viele Startups, also das ist ja mehr als jedes zweite, wieder auf euch und andere Investoren zukommt, sagen, wir brauchen wieder eine Million, mehrere Millionen. Unendlich viel Geld habt ihr nicht. Was bedeutet das dann in der Konsequenz?
Zum einen wird es definitiv bedeuten, dass viele Investoren nochmal in ein Follow-on-Financing hineingehen müssen, um einfach die eigenen Portfoliounternehmen zu stärken. Wir sehen nach wie vor eine sehr, sehr große Competition in der Frühphase. Die wird sich nicht nur im Pre-Seed, sondern auch im Seed-Bereich noch zeigen. Frage ich ist einfach dann der Übergang von der Anschub zur Wachstumsfinanzierung und schlussendlich dann von der Seed in die Series A. Und da rechnen wir mit größeren Problemen bei den Teams und tatsächlich auch einer Zunahme der Pleiten beziehungsweise einfach noch einmal einer Abänderung der Geschäftsmodelle und des generellen strategischen Zugangs der Teams, die vielleicht dann nicht mehr so stark in den Wachstum gehen können, sondern hier einfach deutlich konservativer planen müssen.
Was ich bei euch auch gelesen habe, ist so das Schlagwort Stuck at Seed Phase. Das heißt, es können viele Startups für die Pre- oder die Seed-Phase Geld aufnehmen. kriegen dann aber ganz schwer oder gar nicht mehr eine Series, eher so dann, wenn es darum geht, 5, 10, 15 Millionen aufzunehmen. Was bedeutet das für den Markt oder beziehungsweise warum ist das so?
In der Frühphase jemanden zu gewinnen, den man für die eigenen Ideen begeistern kann, geht aus meiner Sicht recht, recht schnell und recht, recht flott. Da mal Pre-Seed erste Investoren zu begeistern und auch in der Seed-Phase mitzunehmen, ist zwar eine Herausforderung, die ist aber definitiv machbar. In weiterer Folge geht es dann aber tatsächlich herum, die Ideen und die Vision vom Papier in die Realität umzusetzen und auch hier wirklich zu zeigen, dass das Geschäftsmodell funktioniert, dass der Markt bereit ist und dass das Produkt funktioniert. Daran scheitern aktuell viele Teams, die natürlich selbst in einem sehr, sehr schwierigen Marktumfeld sich bewegen, wenig Traction bekommen, die eigenen Zielsetzungen dementsprechend nicht erfüllen können. Und gerade beim Übergang von der Seed in die Series E werden einfach Zahlen, Daten und Fakten sehr, sehr relevant. Und die größeren Wachstumsfinanzierer wollen dann eine entsprechende Traction sehen. Und wenn diese nicht gegeben ist, kommt es zu den erwarteten Problemstellungen, die in weiterer Folge natürlich bedeuten, dass wenn kein Kapital mehr da ist und das Fundraising wirklich ein großer Need ist, es zu weiteren Downrounds kommt, zu weiteren Layoffs kommen wird, und die Teams, die es nicht schaffen, dann die Series A zu raisen, sich deutlich umorientieren müssen.
Also keine rosigen Ausblicke. Wie denkst du, wird es in Österreich 2024 weitergehen? 2023 war ja durchaus geprägt von vermehrten Pleiten, der eine oder andere Notverkauf auch dabei. Was denkst du, wie geht es dieses Jahr weiter?
Ich sehe Österreich da wie auch das restliche europäische Umfeld. Und glaube auch, dass dieser Trend, wenn auch mit einem leicht positiveren Zugang 2024 noch weiter anhalten wird. Man darf schon davon ausgehen, dass es wieder zu einer Besserung kommt und auch die Investoren werden wieder mehr Appetit bekommen, ins Investieren und ins Funding hineinzugehen. Dennoch glaube ich, dass es weiter einige Teams erwischen wird. Ich sehe das allerdings weder in Österreich noch international als unfassbar negativen Aspekt, auch wenn es mir natürlich für Gründer und Gründerinnen leid tut. Aber ich glaube, dieser Market Reset, der in den letzten Monaten stattgefunden hat, der tut dem Ganzen auch gut, um hier wirklich ein nachhaltigeres Wachstum auf die Beine zu stellen und diese Hype-Phase, die wir da zeitweise durchlebt haben, abkühlen zu lassen und einfach langfristig und nachhaltiger etwas aufzubauen.
Wenn du dir Pitch-Decks anschaust und dir denkst, naja, Startup-Teams müssen nachhaltiger aufbauen, auf was schaut man da als Investor? Sind diese Hockeystick-Fantasien dann ein Ding der Vergangenheit? Worauf achtet man dann? Also, weiß nicht, ich stelle mir das so vor, eine Firma muss zeigen können, sie muss in 3-4 Jahren wirklich profitabel sein können und schwärmt vielleicht nicht im ersten Satz vom IPO.
Profitabilität ist sicher ein gutes Stichwort, das auch für viele Investoren so sehr wichtig ist. Bei uns in der ganz, ganz frühen Phase möchten wir natürlich immer noch sehen, dass der Hockeystick möglich ist und da die Tatsache gegeben ist, dass der große Wachstum bevorstehen kann. Ich glaube, es geht einfach um eine realistische Einschätzung der Marktlage im Verhältnis zum Geschäftsmodell. Und vor allem auch um eine realistische Einschätzung, was das Thema Competition betrifft. Sehr, sehr viele Teams sind aus meiner Sicht betreffend Markt und Competitor Analysis einfach sehr, sehr schwach unterwegs, gerade in der frühen Phase. Und da einfach noch tiefer reinzuschauen und wirklich zu schauen, welche Möglichkeiten habe ich, beziehungsweise nicht in einem ersten Schritt mal von der absolut optimistischen Szenarioplanung auszugehen, sondern hier einfach mal ein bisschen realistischer in die Sache hineinzugehen, in den Gesprächen auch mögliche Problemstellen und Challenges anzusprechen. Das ist ein Zugang, den ich als Founder wählen würde. Denn schlussendlich, gerade die Frühphaseninvestoren sind als Sparringpartner an deiner Seite. Und das ist auch etwas, das wir sehen wollen, dass mit Ehrlichkeit und Transparenz an die Sache hineingegangen wird und wir aber auch die Möglichkeiten haben, durch unser Zutun da was Positives zu bewirken.
Ja, macht Sinn. Ne? Wenn du dir jetzt so den Dealflow anschaust, wenn die Pitch-Decks eintrudeln, in welche Richtung geht der Trend? Jetzt könnte man natürlich annehmen, ja, alle wollen AI machen, weil das ist gerade der große Hype. Ist das wirklich so oder gibt es auch andere Bereiche, die man vielleicht gar nicht so am Radar hat, die aber ganz stark im Kommen sind?
Der AI-Hype ist definitiv noch sehr, sehr groß und es gibt sehr, sehr viele Teams, die da ins Buzzwording hineingehen, um ohne einen effektiven Mehrwert anhand der AI am Geschäftsmodell zu schaffen. Ich glaube aber dennoch, dass da viele Möglichkeiten bestehen und dass einige Teams auch ihre eigentlichen Möglichkeiten noch unterschätzen wollen, also anstelle der Zunahme von künstlicher Intelligenz. Weitere generelle Trends in der Hinsicht können wir nicht spezifisch an einer Richtlinie wahrnehmen. Wir sehen im Softwarebereich sehr, sehr viel in unterschiedlichsten Branchen und Verticals. Es könnte sich aber beispielsweise, wie du zuvor erwähnt hast, einfach die Verknüpfung von AI mit Health Tech noch herauskristallisieren. Einen effektiven Trend, der lässt sich da noch nicht abzeichnen.
Was ist mit Krypto zum Beispiel? Kann das wiederkommen? Da gab es ja, glaube ich, 2020, 2021 Riesenrunden, hat natürlich dann im Kryptowinter abgenommen. 2024 schaut es ein bisschen so aus, als wenn die Branche wiederkommt. Da gibt es diese neuen Bitcoin-ETFs, Bitcoin-Halving, noch ein paar andere spannende Entwicklungen, Mika als Regulierung in der EU. Zeichnet sich da was ab oder ist die Krypto-Startup-Sache mal fürs Erste gegessen?
Als gegessen würde ich sie nicht zwingend bezeichnen, glaube aber, dass der Bereich Krypto an sich noch relativ stagnierend weitergeführt werden wird. Ich sehe dennoch im Thema Web3 und Blockchain einen großen technologischen Nutzen und eine große Innovationskraft. Dementsprechend sollten und wenn es Teams schaffen, da einen Mehrwert am Geschäftsmodell zu schaffen, glaube ich, dass das Thema Blockchain noch einmal sehr, sehr relevant wird. Für Krypto per se sehe ich aber aktuell keine starken Wachstumszahlen. Kurze Hypephasen werden definitiv wieder auftreten, aber ich glaube, die sind wieder von einigen Schwankungen geprägt.
Okay. Jetzt seid ihr im Early-Stage-Bereich unterwegs, wie auch viele andere Investoren, also auch Speed Invest hat da einen riesen Fonds neu aufgelegt. Da sind, glaube ich, bis zu 600 Millionen Euro drin für Frühphasen-Investments. Was bedeutet das für euch als auch Frühphasen-Investor? Muss man da jetzt mit den Großen um die Investments rangeln? Wie schaut es da aus?
Das hast du gut erkannt. Das muss man definitiv und die Competition in der frühen Phase ist, glaube ich, hoch. Rein von unserem Setup und Investmentzugang ist es generell so, dass wir zumeist als Co-Investoren neben einem oder zwei größeren Funds investieren. Das heißt, hier lassen sich auch dementsprechend Synergien schließen. Es ist aber bei so großen Fonds, auch wie jenem von Speed Invest, so, dass die schon einiges an Shares auf dem Weg bei einem Investment mitnehmen und hinten raus dann für Angels oder kleinere Funds weniger Spielraum bleibt. Bedeutet im Umkehrschluss aber auch, wir müssen einfach besser werden, unseren eigenen Zugang weiter formen und herausstreichen, warum wir ein guter Benefit für die Teams und Startups sind. Wenn uns das gelingt, werden wir auch weiterhin in sehr, sehr guten Runden partizipieren können.
Wie ist der Ausblick für ROI Ventures selbst? Was sind eure Pläne für 2024 oder vielleicht auch darüber hinaus? Wie wollt ihr euch weiterentwickeln? Wollt ihr selber auch mal so einen großen Fonds auflegen oder wollt ihr klein und fein bleiben?
Das ist eine gute Frage. Wir haben im vergangenen Jahr knapp 900.000 Euro in Startups investiert. Bei 14 Investmentrunden und davon waren 12 neue Investments im Portfolio. So soll es 2024 auch weitergehen. Bedeutet, wir wollen uns jetzt einmal sukzessive ein Portfolio arbeiten und auch mit diesem Portfolio arbeiten. Wie die Sache langfristig weitergeht, diese Frage haben wir uns schon mehrfach gestellt, darauf allerdings noch keine Antwort gefunden. Wir möchten uns jetzt selber einfach einmal weiterentwickeln, weiter verbessern, schauen, dass wir an Traction gewinnen. Und ich glaube, dann gibt es einige Möglichkeiten, die sich auf diesem Weg auftun, bei denen sich dann auch sukzessive herauskristallisieren wird, auf welches der verschiedenen Pferde man setzen wird.
Alles klar, na gut, spannende Entwicklungen auf jeden Fall. Niklas, vielen, vielen Dank fürs Interview.
Herzlichen Dank, bis bald.
So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback@trendingtopics.at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.eu. Danke an dieser Stelle an Geocast für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.